Hallo und herzlich willkommen zum Ausdauer-Podcast, dem Podcast vom Ausdauer-Club. Mit deinen Gastgebern
Carsten,
Hanna
und Thorsten.
Ja, hallo zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe leider irgendwie, fürchte ich, das Ziel völlig falsch verstanden für die heutige Podcast-Folge. Also die Überschrift, die wir in unserem gemeinsamen Chat hatten, war Ziele 2026. Und was sich irgendwie daraus gemacht hat, ist, wir reden, bis wir das Ziel 2026 erreicht haben. Ist ein etwas langes Podcast-Skript geworden heute. Aber ich glaube, Thorsten und Hanna, wir kriegen das super hin, oder?
Ja, wir versuchen uns kurz zu fassen.
Genau. Dabei sind wir doch immer die, die immer dazwischen quatschen, sagst du ja auch.
Ja, in der Vorbesprechung jetzt habe ich schon gesagt, ihr müsst einfach heute ein bisschen schneller reden, oder?
Okay. Noch schneller.
Euch an die Fakten im Skript halten und nicht so viel.
Verrat doch nicht immer alles,
wie Opa erzählt vom Kriegthemen. dann wird das schon. Dann,
okay, um was geht es denn heute überhaupt?
Genau, habe ich ja gesagt, es geht, also Überschrift ist Ziele 2026. Also, wie erreiche ich denn, wie kann ich mich systematisch darauf, auf meine Laufziele 2026 vorbereiten, beziehungsweise wie kann ich sie mir systematisch setzen und dann am Ende erreichen. Weil erreichen kann ich sie natürlich nur, indem ich trainiere. Das ist relativ einfach, das wird ein sehr kurzes Teil des Podcasts. Aber zunächst geht es ja mal darum.
Achso, ich dachte hier so Superschuhe und nicht?
Ja.
Immer nur den Plan unter das Kopfkissen legen.
Genau. Möglichst viel Regeneration. Also
aber dann
gar
hast du ja schon einen. Das ist ja Quatsch. Okay. Fangen wir vielleicht mal
fangen
an.
Wir doch einfach
uns an die Fakten halten. Also vielleicht überhaupt, was ist denn überhaupt ein Ziel? Ne? Und meiner Meinung nach scheitern da viele schon daran, sich überhaupt mal das Ziel richtig zu definieren. Und die eine oder der eine oder andere hat sicherlich schon gehört, wahrscheinlich schon die meisten. Es gibt ja die sogenannten smarten Ziele oder Smart-Ziele. Das kommt eher aus dem Business-Kontext, aber es ist halt wunderbar, auch im Sportkontext anpassbar und eigentlich auch im Privatbereich. Und das bedeutet, ein Ziel sollte immer spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert sein. Also diese fünf Anfangsbuchstaben ergeben ein Ziel. Und was heißt das? Das klingt ja ein bisschen abstrakt. Was heißt das konkret? Also spezifisch heißt, ne, ich will schneller werden, ist halt kein spezifisches Ziel. Oder ich möchte joggen gehen, ist halt auch kein spezifisches Ziel. Also ein spezifisches Ziel wäre zum Beispiel, ich will einen bestimmten Wettkampf laufen oder ich will eine bestimmte Distanz erreichen oder vielleicht noch besser, ich möchte auf einer bestimmten Distanz eine bestimmte Zeit erreichen. Also zum Beispiel, ich möchte unter 70 Minuten auf 10 Kilometer. Ne? Da hat man nämlich dann auch gleich das nächste schon mit erfüllt. Also das Ganze ist messbar in dem Moment. Ne? Also wenn ich sage, ich möchte unter 70 Minuten auf 10 Kilometer laufen, dann habe ich das Ganze schon messbar gemacht. Ne? Attraktiv oder ambitioniert, da streiten sich auch ein bisschen die Gelehrten, am besten beides sollte es natürlich sein. Also wenn du da keinen Bock drauf hast, dann brauchst du auch gar nicht damit anfangen. Und wenn du das Ziel schon erreicht hast, dann ist es auch nicht ambitioniert genug, um mal richtig einen Schritt vorwärts zu machen. Allerdings, was viele auch als Fehler machen und was viele falsch machen, sie setzen sich ihre Ziele zu hoch. Auch das ist nicht richtig. Also so als Faustformel kannst du mal mitnehmen, 10-20% Verbesserung, gerade wenn du jetzt schon länger läufst. Wir reden ja heute auch ein bisschen auch an die ambitionierteren Läufer zum Teil, auch unter Hörerinnen und Hörer. 10-20% Verbesserung ist realistisch. Das andere ist schon sehr schwierig. Das schafft man vielleicht ganz am Anfang noch, aber irgendwann wird es dann schon, dann sind teilweise 10% schon viel. Ne? Genau, und dann sind wir eigentlich schon beim Thema realistisch, ne? Ich habe es schon genannt, also die Verbesserung ist realistisch, aber was natürlich auch realistisch ist, wenn du ein Ziel erreichen willst, dann musst du natürlich auch einen gewissen einen Trainingsplan und ein Trainingspensum absolvieren. Und wenn du gerade in einem Lebensumstand bist, wo das überhaupt nicht möglich ist, dann macht es halt auch gar keinen Sinn, sich irgendein Ziel zu setzen, was man dann sowieso nicht erreichen kann, weil man eben nicht dafür trainieren kann, ne? Weil man jetzt gerade einen neuen Job angefangen hat, wo man besonders eingespannt ist, weil man gerade umgezogen ist oder. Also Dinge, die dich einfach, sag ich mal, wenn das Leben dazwischen kommt zum Training, dann ist es natürlich etwas, was dem entgegenstellt. Deswegen, da solltest du auch mal so kurz drüber nachdenken, dass das Ganze realistisch ist. Ja, und T für terminiert. Also am besten funktioniert immer ein Wettkampfdatum. Das kann aber auch natürlich, also es muss jetzt kein Wettkampf in Form von Anmeldung sein, das kannst du auch selber sagen, ich will Ende März an einem Wochenende die 10 Kilometer für mich laufen, also das muss jetzt kein irgendwie Wettkampf, wo man sich anmeldet, sein, aber es ist ein Vorteil, wenn es einer ist, weil das ist eine klare Deadline und das ist halt ein klarer Punkt und den kann man dann auch schlecht verschieben, ne? Und wenn du das hast und das Ganze beachtest, dann hast du wirklich ein Ziel, was wirklich gut passt und wo du dann auch wirklich mit Engagement und mit Spaß rangehen kannst, ne?
Ja, okay, aber das klingt jetzt ja erstmal alles total simpel, aber schau mal vielleicht mal auf erstmal auch auf die neurobiologischen Grundlagen, die zeigen vielleicht auch schon, dass so das ein oder andere Hindernis da uns einen Streich spielen kann und wir da auf gewisse Sachen irgendwie Acht geben müssen. Also zum einen funktionieren wir auf der Basis des Dopaminsystems. Was heißt das? Das heißt, kleine Erfolge bringen Motivationsschübe. Das ist ganz, ganz wichtig zu berücksichtigen. Wir kommen da gleich auch noch zu, wie man das in der Praxis irgendwie umsetzen kann. Dann ist es so, dass, wenn wir mal auf unser Gehirn schauen, der präfrontale, so ist kein so einfaches Wort, der präfrontale Kortex, der ist das Ausführungszentrum unseres Gehirns und der ist eigentlich in einem ständigen inneren Konflikt zwischen unserem rationalen Denken, was in unserer langfristigen Planung wiedergespiegelt wird, also wir denken vorausschauend, wir denken immer rational und dem gegenüber stehen unsere impulsiven Reaktionen aus den limbischen Strukturen und da haben wir eigentlich einen ständigen Konflikt, wie schon gesagt, dass auf der einen Seite wir eigentlich rational entscheiden wollen, aber andererseits wir halt auch auf der anderen Seite wir auch sehr impulsiv sind und häufig auch impulsive Entscheidungen treffen. Das heißt, das ist schon gar nicht so einfach. Ich glaube, das kennen wir alle auch.
Also ich habe das immer vor meiner Süßigkeitsschublade, diese Diskussion.
Vielleicht, okay,
ich weiß nicht, wie es euch
vielleicht
geht,
ist das Problem, dass du eine Süßigkeiten-Schublade hast. Das könnte man einfach lösen.
Wenn es keins da ist, ist es einfach. Dann ist das Impulsive nicht. Aber ja, also da habe ich diesen Konflikt. Also da, das fällt mir immer spontan ein, wenn ich dieses Thema höre. Ne? Weil da fällt mir
oder wir könnten auch sagen, es ist Engelchen und Teufelchen, um das nochmal anders auf den Schultern, um das nochmal anders zu symbolisieren. Ne?
Du sitzt auf der Couch, weißt, dass du heute laufen wolltest, also dieses typische Schweinehund-Prinzip, ne? Das haben ja viele und das diskutieren ja auch viele. Bei mir ist es halt die Süßigkeitsschublade, weil der Schweinehund hat halt Ruhe gegeben, irgendwann aufgegeben, glaube ich.
Es kann natürlich auch andererseits, also das ist jetzt ein Beispiel, ich denke gerade an ein anderes Beispiel, wir sprechen ja auch über Ziele 2026, also was wollt ihr euch vornehmen fürs nächste Jahr? Ein anderes Beispiel könnte natürlich auch sein, ja, das impulsive Ziel kann dann sein, ja, ich bin an Silvester und hier der Klassiker, ich saufe mit meinen Kumpels und dann sage ich, oh, ich melde mich für Marathon an, obwohl ich erst 5 Kilometer gerade mal geschafft habe und melde mich jetzt irgendwie für dieses Jahr für einen Marathon an. Und da in dem Fall wäre dann das Rationale eher das, okay, vielleicht ist das nicht so sinnvoll, sich für den Marathon anzumelden. Vielleicht erstmal für 10 Kilometer Lauf ausreichend, ne? Also nur um da mal zu zeigen, wie vielschichtig das auch im Beispielhaften im Laufen sein kann. Was dann noch dazu kommt, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn wir über Ziele sprechen, ist die Gewohnheitsbildung. Und da gibt es diverse Studien zu. Eine Studie, die recht bekannt ist von 2010, die sagt, dass es 66 Tage dauert, bis man es schafft, eine Gewohnheit zu etablieren. Da kann man natürlich drüber streiten. Wie gesagt, es gibt diverse Studien zu dem Thema und das variiert irgendwie von 18 bis 254 Tagen. Aber ich arbeite auch immer so mit der Zahl, so ja, 6 bis 8 Wochen Minimum. Das würde da würden die 66 Tage auch, da würden sie noch nicht mal reinfallen. Nee. Das wäre ein bisschen kürzer sogar, ne? Aber so, ich glaube so, wenn man so 60 Tage ungefähr, das kommt, glaube ich, ungefähr hin. Das ist natürlich auch super individuell, ne? Also ich glaube, das ist auch schwierig, da irgendwie so eine konkrete Zahl wirklich festzusetzen am Ende, weil das wahrscheinlich die eine Gewohnheit, die etabliert man ein bisschen schneller, die andere dauert länger. Es ist dann auch wieder Typsache, das geht bei dem einen schneller, beim anderen dauert das länger. Aber wichtig ist ja eigentlich nur, sich zu verinnerlichen, dass es halt eine Weile dauert, bis man eine Gewohnheit etabliert hat. Und das reicht halt nicht, wenn man mal 2 Wochen irgendwie was sich was aufbaut, dann ist es noch nicht etabliert, sondern es dauert einfach eine Weile. Ne?
Ja, es ist halt ein Unterschied, ob man so eine Gewohnheit täglich macht, ne? Also irgendeine Kleinigkeit, die man täglich so macht, dann geht es vielleicht schneller, wenn man das jeden Tag macht, aber laufen tut man ja in der Regel, und das sagen wir ja auch, nicht jeden Tag, sondern maximal jeden zweiten Tag, und ja, dann dauert es halt auch logischerweise ein bisschen länger. Ne?
Ja, und dann gibt es noch die sogenannte Flow-Theorie, die darauf schaut, dass man eine Challenge-Skill-Balance, also Balance hat, also auf der einen, dass man eine Balance zwischen der Herausforderung hat, die man sucht, und den Fähigkeiten, die man hat. Und in dieser Theorie nach, so Thorsten, du kannst den Namen gut aussprechen, wie heißt der?
Csikszentmihalyi heißt Chik, der. Das Chik ist ein Csikszentmihalyi. Ungarischer Amerikaner oder amerikanischer Ungar.
Ja, ja. Der dieses Flow-Konzept halt beschrieben hat. Und das erklärt, dass man den optimalen Erfahrungszustand erreichen kann, wenn die wahrgenommene Herausforderung einer Aufgabe perfekt mit unseren Fähigkeiten übereinstimmt. Also sprich, wenn es zu leicht ist, also wenn eine Herausforderung zu leicht ist, dann wird es schnell langweilig. Wenn die zu schwer ist, dann kann das zu Angst und Stress führen. Und wenn die genau richtig ist, dann kommt man in den Flow. Also das heißt, da die Balance zwischen eben die Herausforderung und dem, was ich leisten kann. So, und das sollte natürlich im Laufen auch immer im optimalen Fall das sein, was man sich irgendwie als Ziel setzen will. Das ist ja immer so mein Credo, fordern ohne zu überfordern. Also genau. Die Herausforderung sollte fordernd genug sein, dass sie mich wirklich auch fordert, aber sie soll eben auch nicht zu schwer sein, dass sie mich überfordert, und halt auch nicht zu leicht, dass sie mich gar nicht fordert. Ne?
Das bringt halt die Theorie genau auf den Punkt.
Ja. Genau, okay, viel neurobiologische Theorie oder verschiedene Theorien und mehr Mechanismen, wie wir funktionieren. Wie können wir das jetzt in der Praxis irgendwie da was draus machen? Und da ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das sogenannte Zwischenzielsystem nutzt. Und das ist halt beim Laufen auch super, super wichtig. Da gibt es zum einen eine Studie zu, wo unterschieden wird zwischen proximaler und zwischen proximalen und distalen Zielen. Da wurde halt geschaut, wie Kinder Mathematikaufgaben lösen, und die Studie hat halt verdeutlicht, dass die Kinder deutlich bessere Leistungen bei den Mathematikaufgaben erbracht haben, wenn sie sich auf naheliegende Teilziele konzentrieren konnten, statt sich auf ein fernes Endziel zu konzentrieren. Und das zeigt halt, dass Ziele, die ein bisschen näher dran sind, also proximale Ziele, direkter auf unsere Selbstwirksamkeit und Motivation wirken, als distale Ziele, also weit entfernte Ziele, die oft für uns viel zu abstrakt sind und sehr entmutigend erscheinen.
Ich frage mich ehrlich, wie die das gemacht haben. Also, ja, war das dann,
müsste man mal nachschauen.
War das dann so, wenn 4 plus 4 ist eigentlich 8, das war dann das weit entfernte Ziel, und wenn es 6 geworden ist, hat man
es geht eher darum, dass du 20, ob du nur 5 Aufgaben löst und dann eine kurze Pause machst oder eben 20 Aufgaben auf einmal als zum Beispiel auch hast. Ne? Und so kann man das ja zum Beispiel auch, also das ist ja so, wenn man das bei uns runterbricht, ne? Marathon ist halt eine lange Vorbereitung, ne? Und wenn du halt da irgendwie sagst, ich will nächstes Jahr einen Marathon laufen und sagst, ich habe jetzt bereite mich jetzt ein Jahr darauf vor und sonst machst du nichts, dann ist das am Anfang die Motivation extrem hoch und nach ein paar Wochen geht die auch irgendwann runter, weil das Ziel einfach so ewig weit weg ist, dass das halt irgendwann einfach nur noch abstrakt irgendwo herumhängt. Und ja, da helfen natürlich Zwischenziele. Das ist ja mega halt, um halt einfach zu sagen, ja, ich will bis dahin kommen. Dann kann ich es auch wieder vergleichen, dann kann ich es auch wieder messen, dann weiß ich auch, wo ich stehe. Und dann gehe ich halt weiter den nächsten Schritt. Ne? Und so baut man halt immer große Sachen in kleine auf. Und so haben sie, glaube ich, das auch mit den Aufgaben. Also es ging eigentlich um große Aufgaben in kleine Aufgaben zu verteilen.
Ich finde übrigens das einfachste oder beste Beispiel den Marathon an sich. Ne? Also ich würde niemandem empfehlen, bei Marathon an die Startlinie zu gehen und zu sagen, so, ich laufe jetzt 42 Kilometer. Oh Gott, weil das ist halt das Schlimmste, was du mental eigentlich für dich machen kannst. Ne? Ich starte jetzt und jetzt laufe ich bis Kilometer 42. Sondern beim Marathon ist es halt auch super, super wichtig, sich als Zwischenziele zu setzen und sich vorher wirklich zu überlegen, okay, in wie viele, ich teile meine Strecke in verschiedene Abschnitte ein und sich vorher genau zu überlegen, okay, in wie viele Abschnitte. Also man kann natürlich irgendwie ganz praktisch rangehen und sagen, okay, ich laufe irgendwie 8x5 Kilometer und dann am Ende nochmal 2 Kilometer Ehrenrunde oder so, ne, zum Beispiel. Oder was ich auch immer empfehlen kann, wenn ihr irgendwelche Punkte habt, wo halt Leute von euch an der Strecke stehen, dass ihr dann diese Punkte halt auch mit einbezieht, wo ihr wisst, okay, da steht jemand, da habt ihr dann nämlich auch nochmal die extra Motivation, die ihr kriegt, wenn ihr eure Leute an der Strecke seht oder zum Beispiel, wenn ich jetzt mal den Berlin-Marathon als Beispiel nehme, das ist auch ein Sightseeing-Run, das heißt, da kann man auch vorher mal gucken, okay, welche Sightseeing-Highlights habe ich denn irgendwie auf der Strecke und das danach einteilen, also wie auch immer, ne, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, aber super wichtig ist halt, dass man eben sich wirklich die Strecke in mehrere Abschnitte einteilt, weil sonst ist halt dieses, oh Gott, ich muss jetzt 42 Kilometer laufen, das erschlägt einen halt. Ne?
Also ich hab da auch noch zwei gute Beispiele, also das Marathon-Beispiel kann ich auch nur bestätigen, also wo es halt bei mir mal so richtig extrem aufgefallen ist, war tatsächlich bei der Langdistanz, also beim Ironman, der ja keiner war, aber bei der Challenge Rot, wo ich genau wusste, beim Halbmarathon steht meine ganze Familie und auch Freunde. Ich habe mir dort auch Zeit genommen und das war halt mega cooles Ziel, das zu erreichen, ne? Und bis dahin bin ich auch locker gelaufen. Danach ging es eher bergab, weil dann dieses Ziel erreicht war.
Du hättest deine Familie nach Büchenbach schicken müssen.
Yeah. Nee, das waren
damals war es noch nicht Büchenbach.
Ach so.
Da ist man noch am Kanal.
Die Familie stand an der Lände, ja. Da wo alle standen. Und danach musstest du diesen Punkt-Punkt-Punkt-Kanal entlang noch weiterlaufen. Und der zweite Punkt, vielleicht noch ein bisschen nahbar, was ich mache, weil du gesagt hast, nämlich mit dem Zählen. Beim Halbmarathon mache ich das jetzt nicht so. Also ich zähle bis 11 und dann zähle ich von 10 zurück. Und ja, dann klingt das alles gar nicht mehr so schlimm.
Ja, genau. Deswegen, also es ist super wichtig, da eben sich nicht so Ziele, die völlig fernab für einen erscheinen, nur zu setzen, sondern auf dem Weg halt Zwischenziele zu setzen. Zwischenziele sind außerdem auch noch super, damit man eine Feedback-Schleife hat, weil auch sonst ist es so, wenn man sich so ein weit entferntes Ziel setzt, dass man dann gar nicht irgendwie schauen kann auf dem Weg dahin. Also nehmen wir jetzt mal wieder das Beispiel, bleiben wir mal bei dem Marathon-Beispiel, bei großem, riesigen Ziel. Du hast es gesagt, irgendwie die Marathon-Vorbereitung dauert länger. Und auch da macht es halt Sinn, sich irgendwie mal Zwischenziele zu setzen, damit man dann auch eben zwischendurch schauen kann, okay, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Passt das alles noch? Oder muss ich vielleicht den Weg zum Ziel hin korrigieren zwischendurch? Ne? Das ist ja auch immer super wichtig. Das sind ja auch Sachen zum Beispiel in der Praxis jetzt in meinem individuellen Coaching, wo ich mit meinen Athleten und Athletinnen arbeite. Wir sprechen uns alle 4 Wochen in der Regel. Und genau das machen wir dann auch. Da schauen wir, okay, wie läuft das Training? Wo stehen wir? Ne, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Oder müssen wir ein bisschen was korrigieren? Ne, und das kann man einfach besser hinkriegen, wenn man sich eben auch Zwischenziele setzt. Ne? Dann sind Zwischenziele, das ist jetzt auch schon durchgeklungen, super wichtig für die Motivationserhaltung. Ne, weil jedes Mal, wenn wir ein Zwischenziel erreichen, dann wird Dopamin freigesetzt und das verstärkt unser Belohnungssystem im Gehirn. Und regelmäßige Dopaminschübe, die helfen uns halt dann Motivationsdurststrecken zu verhindern und so auch, auch wenn wir ein großes Endziel haben, zwischen den Weg halt weiterzugehen und zwischendurch halt immer kleine Siege auch zu feiern. Das ist natürlich auch super wichtig. Und dann, das ist auch schon eigentlich so ein bisschen das, worüber wir gesprochen haben, es ist eine Überforderungsprävention, wenn wir uns Zwischenziele setzen, weil ansonsten wir eine komplexe Aufgabe haben und wenn wir die nicht in kleine Einheiten zerlegen, das ist auch wieder da das Beispiel Marathon, ne? 42 Kilometer laufen ist eine komplexe Aufgabe, wenn ich die aber in Teilabschnitte zerlege, dann wird die Aufgabe gefühlt einfacher, ne? Wenn ich 4x10 Kilometer plus 2 Kilometer obendrauf laufe, klingt das irgendwie einfacher, als wenn ich sage, ich laufe jetzt 42 Kilometer. So simpel ist das, ne? Und genau. Also von daher ist auch das wichtig. Und deswegen mein Credo, setzt euch unbedingt Zwischenziele, ne? In eurer Zielplanung.
Ja, also ich meine, wenn man sich das immer so bildlich vorstellt, auch wenn man nicht halt auch diese Feedback-Schleifen nicht macht. Ne? Also man kann ja irgendwie, man peilt ein Ziel an und läuft einfach mal in eine Richtung los und die kann nur ganz leicht vom Ziel abweichen. Ne? Also du bist immer ein bisschen drunter und läufst halt immer ein bisschen in die falsche Richtung. Und wenn du dann nie irgendwie so Zwischenpunkte setzt, um das zu korrigieren, wirst du halt auch nie rauskommen. Ne? Also wenn du jetzt auf dem Meer navigieren würdest und navigierst dich einfach mal um einen Grad daneben, dann wirst du halt ewig weit vom Ziel entfernt ankommen. Deswegen musst du halt ab und zu mal diese Schleifen machen und immer wieder diese drehen, also korrigieren halt einfach, wo du bist. Ne? Und jetzt muss ich einen Werbeblock einbauen an der Stelle, weil es halt so wunderbar zu dem Zwischenzielthema passt. Ne? Also wir haben natürlich auf dem Weg zu den Zielen 2026 dieses Jahr noch zwei super geile Zwischenziele, die wirklich perfekt da reinpassen. Und das ist zum einen unser Kinderherzenlauf am 16. November. Den kannst du einfach wunderbar nutzen, um dort einfach auch mal so mit einem Termin und für eine gute Sache dir einfach ein Laufziel zu setzen. Und der zweite Termin, der ist am Nikolaus, also am 6. Dezember. Und auch dort ist es ja so, da haben wir ja sogar gesagt, es gibt 5 Kilometer, 10 Kilometer, 15 Kilometer und Halbmarathon. Das heißt, du kannst dir da auch wirklich konkrete Ziele setzen. Und das sind beide Läufe perfekt geeignet als Zwischenziel. Ne? Und du kannst dich noch dafür anmelden. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und ja, wir würden uns freuen, wenn du da dabei bist. Werbung Ende.
Sehr gut. Jetzt haben wir ja relativ viel über Theorien und über irgendwelche Studien gesprochen, die das alles nachgewiesen haben. Wie machen wir es denn jetzt konkret? Was gibt es denn da so? Kommen wir vielleicht mal zum ganz pragmatischen Themen. Also zunächst mal, alle, die sich irgendwie mit Training und Trainingsplanung irgendwann mal auseinandersetzen, werden auf irgendeine Art der Periodisierung stoßen, wie sie ihr Trainings gestalten sollen. Und wir haben uns jetzt mal für eine Art entschieden, um es vielleicht noch so ein bisschen plastisch darzustellen. Das kann man sich immer ganz gut vorstellen, auf die Drei-Ebenen-Pyramide. Das heißt nichts anderes wie ganz oben an der Spitze ist natürlich euer übergeordnetes Jahresziel. Also das, wovon man vielleicht nur eins, maximal zwei Ziele im Jahr hat, auf die man sich vorbereitet, auf die man hintrainieren möchte. Das könnte zum Beispiel ein Marathon sein. Also den ersten Marathon zu laufen wäre so zum Beispiel so ein Jahresziel. Oder ein Marathon in einer bestimmten Zeit zu laufen, wenn man schon mal einen gelaufen ist, dass man sagt, okay, ich will mich da jetzt verbessern im Marathon. Dann ist das sozusagen die Spitze der Pyramide, weil das ist das definierte. In manchen Fachzeitschriften heißt es dann eben das A-Ziel sozusagen. Mhm. Das ist das eine, was man im Jahr sich so vornimmt. Und davon sollte es, um auch vernünftig trainieren zu können, eigentlich immer nur eins, maximal zwei im Jahr, bei normalen Amateuren geben. Profis können das ein bisschen anders gestalten, weil die ja eine andere, die können tatsächlich noch mehr Highlights im Jahr haben. Das hat einfach was damit zu tun, wenn du nur für den Sport lebst, kannst du diese Pyramide ein bisschen anders aufbauen. Aber so, ich sag mal, Otto-Normalläuferinnen und Läufer sollten nicht mehr wie ein Highlight im Jahr, vielleicht maximal zwei Highlights im Jahr haben, auf die sie hintrainieren. So, dann ist das nächste sozusagen der mittlere Teil der Pyramide, sind dann eben die Quartalsziele, die man sich setzt. Also sprich, man überlegt sich dann zunächst mal, okay, ich fange halt an mit Grundlagenausdauer aufbauen, dann vielleicht im zweiten Quartal mit Tempoarbeit, im dritten Quartal mache ich dann eben die spezifische Wettkampfvorbereitung und im vierten Quartal ist mein eigentlicher Wettkampf und danach die Offseason. So. Daran merkt man schon, dass diese Pyramide im Endeffekt nicht vom 1.1. eines Jahres bis zum 31.12. eines Jahres geht, sondern dass eigentlich sich immer rückwärts vom Ziel aufbaut. Also streng genommen ist das eigentlich eine Wand, wo oben das A ist und es geht dann eben immer weiter runter. So baut man das dann eben auf, diesen Mittelbau. Und dann gibt es halt natürlich unten die Basis. Das ist das, was ich täglich tue, also auf Monats- oder Wochenbasis das Ganze dann runtergebrochen, wo ich also konkrete Trainingsumfänge erlebe. Das ist genau das, was Hanna sozusagen euch immer in den Wochenplan dann auch schreibt, ne? Die konkreten Wochenaufgaben, die einzelnen Themen dann aufgreifen und die sich eben pro Woche oder pro manchmal auch über mehrere Wochen strecken, aber die immer ein spezifisches kleines Ziel verfolgen. Und deswegen spricht man eben auch da immer wieder von Zielen, also von Monatszielen, Wochenzielen, Quartalszielen und eben dem Jahresziel, weil im Endeffekt geht es immer darum, ein bestimmtes Ziel oder ein bestimmtes Verhalten zu erreichen innerhalb dieser ganzen Geschichte. Und um es vielleicht noch ein bisschen noch praktischer zu machen, haben wir jetzt gesagt, okay, stellen wir euch jetzt einfach mal einen 7-Schritte-Plan vor, wie man so sich so ein Ziel aufbaut. Also wie kommt man wirklich zu so einer Pyramide für sich selber? Es gibt eine ganz einfache Abkürzung für den ganzen Weg. Einfach in den Ausdauerclub kommen. Da kriegt ihr alles fertig vorgebacken. Da müsst ihr nur noch euer Ziel definieren. Und dann geht es los. Aber wer es mal selber probieren will, wie aufwendig und wie komplex der Prozess sein kann, für den haben wir hier mal den 7-Schritte-Plan mitgebracht. Und da würde ich sagen, fangen wir doch jetzt einfach mal mit Schritt 1 an.
Ich gehe mal noch einen halben Schritt zurück, weil ich nämlich noch eine Sache erwähnen will an der Stelle. Du hast jetzt diese Quartalsziele auch genannt, ne? Und wenn du jetzt, und du hast auch den Ausdauerclub genannt, und warum der Ausdauerclub und nicht irgendein Trainingsplan? Weil irgendein Trainingsplan, und sei es ein Marathon-Trainingsplan von 16 Wochen, ist eben nur ein Punkt in dieser Pyramide, ne? Und es ist halt du hast dann vielleicht die spezifische Marathonvorbereitung, was du so als Quartalsziel genannt hast. Aber was nützt dir das, wenn dein Marathon halt 30 Wochen, 40 Wochen oder idealerweise 50 Wochen weg ist, ne? Dann hast du eben noch keinen Plan. Und das ist tatsächlich ein ganz, ganz, ganz spannender Punkt. Und an der Stelle scheitern auch viele. Und deswegen, also dieser 7-Schritte-Plan und der 7-Schritte-Plan, also jeder Plan beginnt immer erstmal mit einem Status quo. Also wo stehst du denn überhaupt aktuell? Was ist gerade, also wenn wir jetzt das Thema nehmen, du willst eine neue Bestzeit laufen, was ist denn gerade deine aktuelle Bestzeit? Wo stehst du denn gerade läuferisch? Und nicht, was ist deine Bestzeit von vor 3, 5 oder 10 Jahren, sondern jetzt. Wie viel bist du denn aktuell in den letzten Wochen, in den letzten Monaten oder auch im letzten Jahr gelaufen? Warst du verletzt? Hast du irgendwelche Überlastungserscheinungen? Hast du immer wieder die gleichen Probleme? Alles diese Dinge ist halt so, was in die Status-Quo-Analyse reingeht und ja, und was natürlich wichtig ist, wie viel Zeit hast du denn überhaupt zum Training, ne? Und das ist halt genau das, was ich ja am Anfang schon mal erwähnt habe, halt wirklich mal realistisch sich das Ganze einzuschätzen, wie viel Zeit hast du und auch wie viel Zeit willst du denn überhaupt investieren, ne? Also das eine heißt ja nicht immer, dass es auch gleich das andere ist. Und das ist halt alles zusammen der erste Schritt. Ja, wo stehst du? Der Status quo.
Der zweite Schritt ist dann die passende Zielfindung und da solltest du erstmal für dich klären, ob deine Motivation intrinsisch oder eher extrinsisch ist, und dementsprechend dann deine Ziele definieren. Also wenn deine Motivation intrinsisch ist, dann können Prozessziele funktionieren. Wenn deine Motivation aber eher extrinsisch ist, was würde ich mal behaupten, leider bei der Mehrheit eher extrinsisch als intrinsisch ist, dann können Ergebnisziele sehr sinnvoll sein. Und wie gesagt, also Spoiler, bei den meisten funktionieren doch eher die Ergebnisziele, weil es eher eine extrinsische Motivation ist. Eine intrinsische Motivation ist leider nicht so einfach zu erreichen, auch wenn das Optimum vielleicht für uns alle wäre.
Also ich habe ja lang gebraucht. Ich glaube, ich bin jetzt da angekommen, aber es war ein extrem langer Weg. Und ja, ohne Ergebnisziele habe ich irgendwie auch nie getickt. Und das hört man ja auch immer wieder, wenn die Leute bei uns ins Training kommen, ob sie in den Ausdauerclub kommen oder im individuellen Training natürlich noch viel mehr. Ja, es ist auch völlig okay, dass ein Ergebnisziel funktioniert ja natürlich genauso. Also ganz keine Frage.
Es ist ja per se nichts Schlechtes, also ein
Nee.
Ergebnisziel. Das Problem an diesen Ergebniszielen ist häufig, dass die Leute halt daraus sich einen gewissen Eigenstress ableiten, der dann einfach nicht zum Erfolg führt. Das ist ja eher so ein bisschen das Problem, dass man
Naja, und
es
dass du halt die
halt immer
Gefahr
wieder
hast.
schnell dazu neigt, zu übertreiben. So sind wir
Das
halt.
ist das eine, genau. Und das andere ist, dass wenn du das Ziel vielleicht erreicht hast, dass du dann halt in ein ganz tiefes Loch fällst. Weil sofort das nächste irgendwann anstehen muss und das irgendwann einfach nicht mehr funktioniert. Dieses höher, schneller, weiter Prinzip.
Genau, so. Ich hatte ja gerade schon gesagt, eigentlich ist es ja gar keine richtige Pyramide, sondern es eher von der Wand, wo es schräg nach unten geht. Und genauso ist es eigentlich. Das ist Schritt 3, ist dann sozusagen sich eben, so doof das klingen mag, und jetzt kommen wir so ein bisschen in der Schulzeit wieder an. Man malt sich einfach das Jahr auf, unterteilt sich in die Monate, schreibt ganz hinten sein Hauptziel hin. Oder ganz vorne, das kann man linksrum oder rechtsrum machen, je nachdem, wie es einem gefällt. Und dann plant man einfach rückwärts alles Sinnvolle ein, was man machen möchte. Also sprich, man plant die spezifische, zum Beispiel Marathonvorbereitung ein, dann die entsprechenden Grundlagenblöcke, die man braucht. Also die sogenannten Makrozyklen für die Trainingsplanung. Da sind wir jetzt wieder bei dem Thema Periodisierung. Und natürlich auch Regenerationsphasen. Also wenn man zum Beispiel sich für ein ganzes Jahr sich auf einen Marathon vorbereitet, sollte man unbedingt auch so eine Art Zwischen Off-Season einplanen und nicht ein Jahr kontinuierlich trainieren, weil das wird eh schwierig. Sondern da sollte man sich auch zwischendrin einfach Phasen gönnen, wo das Training ein bisschen in den Hintergrund rücken darf. Zum Beispiel, wenn man seine Urlaube einplant. Das ist immer so ein klassisches. Es gibt Menschen, die nutzen die Urlaube immer, um ganz viel zu trainieren. Es gibt aber auch viele Menschen, die sagen, im Urlaub möchte ich auf gar keinen Fall was mit meinem Sport zu tun haben, sondern dann mache ich nur das, worauf ich Lust habe. Und beides ist völlig in Ordnung, aber dann gehört es eben hier in diese Rückwärtsplanung mit eingeplant in den entsprechenden Bereichen. So, also Trainingsblöcke definieren, Regenerationsphasen einplanen und natürlich sollte man sich dann, wenn der Plan, wenn man sozusagen rückwärts terminiert hat und stellt dann fest, ich hätte vor 3 Wochen anfangen müssen, dann sollte man sich natürlich zunächst mal die Frage stellen, ist das noch realistisch, was ich hier mache? Und die zweite Frage, die man sich stellen sollte, ist, werde ich im nächsten Jahr krank? So. Und das wissen wir alle, Erkältungskrankheiten sind...
Ich habe das letzte noch gelesen. Wisst ihr, was die durchschnittliche Anzahl an Erkältungen ist, die ein Erwachsener, also im Durchschnitt...
Pro Jahr hat? Oder? Pro Jahr. Keine Ahnung, 7 Tage?
Dreimal.
Also, ja, 2 bis 4 Mal im Jahr tatsächlich, finde ich ziemlich viel.
Also, ja, ist, krass. Ja. Also das ist ja dann auch wieder von ganz vielen Faktoren abhängig. Ne? Ja. Arbeite ich in einer extrem exponierten Umgebung, wo viele Viren unterwegs sind, wird es mich wahrscheinlich öfters umhauen. Habe ich, kleine Kinder?
Oder ich wollte gerade sagen Kinder.
Ja, genau, kleine Kinder sind eher.
Die irgendwie immer irgendwas mit nach Hause bringen. So, das, also ich sollte einfach für mich ein bisschen Pufferzeiten einplanen. Ich bin kein großer Freund von Pufferzeiten für explizit für Verletzungen oder so einzuplanen. Also das ist so ein Thema, da hört es bei mir dann wirklich auf.
Ich finde es eher wichtiger, dass man frühzeitig mit der Vorbereitung auch auf größere Ziele anfängt. So, ja. Ne? Da, also das finde ich wichtig. Deswegen. Also ich würde auch, also die Frage kriegen wir ja auch öfter im Ausdauerclub tatsächlich. Gerade wenn wir unsere spezifischen Trainingspläne haben, die auf ein spezifisches Ziel hin wirken, dann kommt immer die Frage, ja, sollte ich jetzt noch Puffer für Krankheiten einplanen? Mhm. Und da würde ich immer sagen, ja, nee, das empfehle ich eigentlich nicht.
Ja oder aber nee?
Nein. Ja. Ich würde aber eher dann empfehlen, vorher schon so gut vorbereitet zu sein, ja, dass eben man auch nicht darauf angewiesen ist, dass dann die zum Beispiel 12 Wochen Vorbereitung für den Halbmarathon jetzt perfekt laufen müssen, weil ich habe vorher schon gut gearbeitet und habe so eine gute Basis, dass es kein Problem ist, wenn ich zwischendurch mal 1 bis 2 Wochen Erkältungspause habe dann. Ne? Also so würde ich es machen, weil sonst wird es auch wieder kompliziert, wenn ich dann irgendwelche Krankheitswochen vorher schon einplane und dann bin ich aber gesund. dann kommt die Krankheit nicht. Verdammt, was mache ich denn dann?
Also, nein, aber...
Und ich kann ja auch nicht einplanen, wann die Krankheit kommt, so, ne? Also das ist ja irgendwie schwierig.
Es ist übrigens witzig, Carsten, ne? Du hast ja gleich also die Rückwärtsplanung. Also in meiner Projektmanagement-Ausbildung, ne, habe ich gelernt, dass eine Rückwärtsplanung in der Regel nicht funktioniert und man vorwärts planen sollte. Aber du hast natürlich recht, die Realität, gerade wenn man jetzt aufs Laufen runterbricht, ist natürlich andersrum, weil der Wettkampf natürlich steht. Ne? Also
ich wollte gerade sagen,
Termin kann man halt schlecht hin und her schieben.
Du kannst ja schlecht eine Vorwärtsplanung machen auf einem Marathon, der an einem definierten Wochenende stattfindet.
Naja, wenn ich genug Vorlaufzeit habe, schon. Also wenn ich jetzt weiß, dass ich nächstes Jahr im Herbst, also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, dass ich nächstes Jahr beim Berlin-Marathon starten will oder irgendwann im Herbst oder vielleicht sogar Frankfurt, dann kann ich das schon, weil dann habe ich noch ungefähr das Jahr Zeit, ne? Und dann funktioniert das schon so.
Naja, aber du planst ja trotzdem rückwärts von
in
dem
der Regel Termin. Hast du recht, ja. Ja.
Also genau. Vorwärts, sonst planst du vorwärts deine Blöcke und dann stellst du fest, oh, ich hätte 14 Tage länger trainieren müssen, weil der Marathon ist erst in 14 Tagen. Das ist ja auch Quatsch.
Ja gut, dann fängst du auch wieder rückwärts an, ja, da hast schon recht.
Dann schiebst du alles um 2 Wochen nach hinten. Also das ist immer so ein bisschen, also
Theorie und Praxis.
Ich bin ja auch viel im Projektmanagement unterwegs. Das ist ja auch immer, wenn die Leute dann ankommen und sagen, ja, und agil muss es auch noch werden.
Ja, so, nee, okay.
Also du guckst in die eine Richtung oder in die andere.
Hanna mit der Verletzung gerade gemeint. Und
genau. Ne? Das ist dann irgendwie immer, also rückwärts planen, weil man von einem konkreten Termin rückwärts plant. Aber du hast natürlich recht, im Endeffekt legt man die Blöcke hintereinander und egal wie rum man es jetzt plant, ob man vorwärts oder rückwärts sich das Ganze hinlegt, am Ende sollte der Termin als Zieltermin rauskommen, wo man laufen will, und das Startdatum sollte möglichst nicht in der Vergangenheit liegen.
Genau.
Das sind so die beiden.
Was leider also viele falsch machen, dass sie einfach viel zu spät mit der konkreten Vorbereitung beginnen. Ja. Erzähle jetzt gar nicht die spezifische Vorbereitung, sondern eben das, was wir jetzt gerade beschreiben, ist ja der lange Weg dahin, ne? Und der gesunde Weg und der funktioniert. Und wir sind jetzt bei der Planung, also wir sind jetzt bei Schritt 4 und da sind wir da bei dem, was wir eben auch schon Hanna erklärt hat, ne? Das Thema Zwischenziele kommt jetzt rein. Also so eine Planung gehören halt einfach auch Meilensteine. Das sind schon wieder beim Projektmanagement. Aber am Ende ist es genau das. Also du musst halt irgendwelche Zwischenziele dir stellen. Ne? Meilensteine, Zwischenziele, nehmen wir mal lieber das Wort Zwischenziele, das passt bei uns besser. Und das können halt irgendwelche Testwettkämpfe sein. Ich habe jetzt schon den Kinderherzenlauf und den Nikolauslauf erwähnt als Beispiel. Ne? Das kann auch im Frühjahr irgendwas sein. Es könnte aber auch zum Beispiel, wenn du sehr ambitioniert bist, auch ein Leistungsdiagnostiktermin sein, der auf dem Weg ganz gut funktioniert, weil der muss auch ein bisschen vorbereitet sein. Du kannst ja auch irgendwie auch andere Meilensteine, ne? Also du willst halt für eine gewisse Zeit auch deine Ernährung tracken oder. Also es gibt da so verschiedene Möglichkeiten und gute Punkte auf dem Weg einfach zu sehen. Es können auch Leistungstests sein während des Trainingsplans. Das ist was sehr oft genutzt wird, wo du dann einfach auch wieder sagen kannst, diese Schleife, von der wir gesprochen haben, dass du halt einfach wieder eine Feedback-Schleife hast und weißt, wo du stehst.
Genau, also es geht hauptsächlich darum, sich Ankerpunkte zu setzen.
Genau.
Das, wie du es gesagt hast, ne, es können Testwettkämpfe sein, es kann eine Leistungsdiagnostik sein, auf die man hinarbeitet. Es kann aber auch sowas Banales sein, wie zu sagen, okay, im Frühjahr kaufe ich mir doch mal neue Schuhe und da will ich noch mal was an meiner Lauftechnik Super ändern Schuhe. Oder sonst
da
irgendwas.
Da sind wir wieder beim Thema vom Anfang.
Was?
Superschuhe, da sind wir wieder beim Ach Thema so. Vom Anfang.
Okay. Alles klar.
Das ist nur ein Spaß, bitte, liebe Hörer und Hörerinnen.
Ich wollte gerade sagen, also Anna, du musst den Ironie-Button dazu klicken.
Genau. Nee, dann mache ich mal lieber weiter in unserem 7-Schritte-System. Wir sind bei Schritt 5 angelangt. Und da sind wir beim Thema Tracking-System. Also das kann ich auch nur empfehlen, dass ihr irgendeine Art von Tracking-System für euch etabliert. Ich würde empfehlen, dass ihr ein Trainingstagebuch führt. Das ist völlig egal, ob das analog oder digital ist. Macht das so, wie das für euch am besten funktioniert. Also ob ihr jetzt in euer Büchlein da reinschreibt, irgendwie im Kalender eintragt, was ihr trainiert habt, handschriftlich, oder ob ihr eine der verschiedenen Apps nutzt, die es mittlerweile gibt, um da Trainingstagebuch zu führen. Also da gibt es ja wirklich diverse Möglichkeiten, aber ein Trainingstagebuch zu führen, ist halt sehr gut, um auch da immer seinen Weg zu verfolgen und auch regelmäßig drauf zu gucken. Bevor ihr da regelmäßig in die Reflexion geht, solltet ihr euch aber noch überlegen, okay, was sind wichtige Metriken? Das sind auf jeden Fall Umfang und Intensität. Da solltet ihr am besten immer wöchentlich drauf gucken, wie sieht es aus, wie hoch ist der Umfang, wie hoch ist die Intensität, und da haben wir ja hier im Podcast auch schon öfter drüber gesprochen, da sollte man immer mindestens so eine ungefähre prozentuale Verteilung von 80% ruhig, 20%, maximal 20% intensiver Training zu haben, dass man da ein bisschen drauf achtet. Dann gibt es weitere Metriken, die natürlich wichtig sein können, wie die HRV zum Beispiel, die einem einfach regelmäßig anzeigt, wie gut erholt man ist, wie gut man Training verarbeitet. Da kann irgendwie ein Sleep Score, was Garmin, ich glaube, bei der Apple Watch wird es in Zukunft auch geben, den Sleep Score. Dass man da darauf achtet, also schaut mal, welche Werte da irgendwie wichtig sind, und bezieht die dann in regelmäßige Reflexionen ein. Ich würde empfehlen, dass ihr wirklich wöchentlich mal drauf schaut, okay, was habe ich trainiert, was habe ich gemacht, wie ist es mir ergangen, was sagen meine Belastungsmetriken, also wie war die HRV diese Woche, wie habe ich geschlafen, dass ihr da wirklich regelmäßig kontrolliert, wie bei euch da der Stand der Dinge ist. Und dann kann man natürlich auch noch eine größere Auswertung machen, die man vielleicht monatlich macht. Das ist das, was ich mit meinen Athleten und Athletinnen im individuellen Coaching mache. Ne? Wir schauen immer, okay, was haben wir die letzten 4 Wochen gemacht, habe ich vorhin schon mal gesagt auch, ne? Und besprechen genau, wie das Training gelaufen ist, wie es den Athleten und Athletinnen ergangen ist, ne? Wie war die Erholung, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und wenn man das auf so eine Art und Weise angeht, dann kann man eben auch den Weg zum Ziel möglichst optimal gehen.
Und wichtig ist, an der Stelle auch sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil jetzt kann natürlich jemand dahergehen und sagen, ich habe meine Garmin oder meine Apple Watch oder was auch immer für eine Uhr und damit habe ich doch eh alles aufgezeichnet. Ja, ist ja wunderbar, aber wenn du dich nicht damit beschäftigst, nützt die ganze Aufzeichnung auch nichts. Ne? Dann kannst du das eigentlich auch sparen. Und tatsächlich machen das aber die wenigsten. Ne? Und ich habe letztens mit einer Kundin von uns gesprochen und gut, die hat es schon ein bisschen sehr exzessiv getrieben, aber die benutzt natürlich beides. Ne? Und ich fand halt diese Idee, halt mal wieder ein richtiges, schönes Trainingstagebuch, also auch handgeschrieben zu haben, also wirklich mal wieder analog, total smart, weil sie sich eben, da steht halt dann auch sowas drin wie, wie fühlst du dich im Training? Ne?
Ja gut, oder das kann man ja halt auch digital machen.
Das kannst du auch mit der Garmin, genau.
Also, oder mit den
aber
Apps.
Das musst du halt auch machen.
Ne? Naja, ne, egal in welcher Form du das machst.
Ich wüsste auf jeden Fall,
dass... Mit den Apps kann man es einfacher bedienen, da muss man es nicht noch runterschreiben.
Ich weiß auf jeden Fall, dass ich maximal zweimal was aufschreiben würde, wenn ich es analog machen würde, weil beim dritten Mal hätte ich mein Büchlein halt vergessen.
Ja, ist halt auch jeder anders, aber also ich fand das schon
aber smart. Aber wem das hilft, finde ich das total gut. Ja, ne?
Muss halt jeder für
vielleicht
sich den besten Weg finden.
Eine kleine Ergänzung noch, also als dieser Podcast, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, gibt es tatsächlich den Sleep Score in der Apple Watch, weil das ein neues Feature ist, was Apple gerade angekündigt hat.
Jetzt hast du aber eine Zeitschleife eingebaut.
Jetzt können alle versuchen rauszufinden, wann wir diesen Podcast aufgenommen haben.
Das kann ja dann also, halt nur
aber
nicht so lange her
ich sein. Möchte darauf hinweisen, bitte fangt nicht an, die Sleep Scores miteinander zu vergleichen. Also schon mal nicht den zwischen anderen Leuten und auch nicht den zwischen den unterschiedlichen Marken, weil natürlich das unterschiedlich berechnet wird. Ja. Also fangt bitte nicht an, weil das ich fürchte, dass das dann schon wieder auf Strava so wird.
Aber das kann ich auch aus eigener Erfahrung jetzt sagen. Ich bin ja gewechselt dieses Jahr von Garmin auf Apple Watch. Und da sind die Werte anders gewesen, also für die verschiedenen Metriken. Ne? Also sei es HRV, sei es Ruhepuls, das war nicht eins zu eins dasselbe von Garmin auf Apple. Das heißt, es hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Also ich habe dann quasi mit den Werten, mit denen ich gearbeitet habe, bei null angefangen, wo ich dann die Apple Watch neu hatte. Das waren dann die ersten Werte, auf die ich geguckt habe und die nicht mit Garmin verglichen, weil das hat gar keinen Sinn gemacht, weil es war halt einfach unterschiedlich. Das ist wie wenn anderes Beispiel, wenn du dir eine neue Waage kaufst, ja, und dann gehst du auf die Waage und bist frustriert, weil da sind irgendwie 2-3 Kilo mehr, aber das liegt dann an der Waage, ja, und
oder an der Chipsdünen, an den Chipsdünen in den letzten
ja,
zwei Wochen.
Ja, das wäre bei dir der Fall gewesen, aber
okay.
Warte mal, ja, die messen halt auch beide Mist, ne? Aber wenn du halt immer ein Mist vergleichst mit dem anderen, also immer nur eines hast, dann hast du halt immer noch den Vergleich, ne? Also das ist genau der Punkt.
Also meine Waage ist eh kaputt, das weiß ich, die zeigt immer zu viel an.
Also da will ich
Carsten,
vielleicht nochmal einwerfen,
Thema.
Wir hatten ja das Thema Leistungsdiagnostiken vorhin, ne? Deswegen ist es übrigens super wichtig, wenn ihr sagt, okay, ich will regelmäßig eine Leistungsdiagnostik machen, vielleicht alle 1-2 Jahre, dass ihr das immer bei demselben Institut, wer auch immer das anbietet, macht.
Total
weil
spannend,
auch, also das ist halt auch ein gutes Beispiel, wo das sehr unterschiedlich sein kann, unterschiedlich ausgewertet wird. Deswegen, wenn ihr sowas macht, sucht euch da einen guten Anbieter raus und bleibt dann bei dem, weil da macht es auch keinen Sinn zu wechseln zwischen verschiedenen Anbietern.
Genau, und die Leistungsdiagnostik, die ihr vor 3 Jahren mal gemacht habt, in der Regel ist die dann auch nicht mehr so viel wert. Also sie gibt eine ungefähre Tendenz, aber auch mehr nicht.
Sie gibt einen Vergleichswert.
Nee. Genau.
Gut, kommen wir mal zu Punkt jetzt, zum Schritt 6. Und mir hat mal irgendjemand gesagt, tu Gutes und sprich darüber. Genau darum soll es hier gehen. Also ihr sollt euch ein Supportsystem aufbauen. Also sprich, findet Trainingspartnerinnen und Trainingspartner, bezieht eure Familie möglichst mit ein, sodass ihr maximalen Support kriegt, auch von der Familie, denn das ist auch, muss man sich auch bewusst machen, auf ein spezifisches Ziel hinzutrainieren, bedeutet auch immer irgendwo anders und vielleicht noch Zeit wegzunehmen, die vorher noch da war, die vorher mit anderen Dingen gefüllt wurde. Nicht alle machen nur den Fernseher aus, sondern häufig ist es ja auch so, dass dann die Familie mal ein Stück zurückstecken muss oder dass da bestimmte Sachen ausfallen oder man ist dann der immer viel später erst zum Abendessen kommen kann, weil man vorher noch trainieren muss und lauter so Zeug. Also nehmt euer Umfeld da unbedingt mit, sucht euch vielleicht auch eine Trainerin und oder einen Trainer, den ihr dann als Mentor oder Mentorin benutzt und natürlich auch als Motivatoren. Oder wenn ihr so nichts mit Menschen zu tun haben wollt, weiter, aber trotzdem motiviert sein wollt, dann sucht euch eine Online-Community.
Hey, hallo, da sitzen Menschen dahinter auf der anderen Seite.
Ja, aber das ist für viele doch nochmal ein leichteres, irgendwie eine Online-Community sich zu öffnen, sich da Motivation zu holen oder da über sich einen Schub zu holen, um vorwärts zu kommen, wie zum Beispiel den Arbeitskollegen davon zu erzählen oder ja, den, keine Ahnung, ne? Also
wenn deine Familie und dein Umfeld halt partout mit dem Thema nichts zu tun haben will, dann wirst du ja das auch nicht irgendwie erzwingen können. Und ich meine, da hilft es natürlich auch.
Genau. Ne? Und das war damit eher so gemeint. Ja.
Keine Menschen, hallo. okay. Und jetzt sind wir beim finalen siebten Schritt. Und da sind wir bei dem, was eigentlich Hanna auch schon erwähnt hat. Ne? Also irgendwann kommt immer das Leben dazwischen. Auf so einen Weg, ne? Also der ideale Plan, den gibt es nicht. Ja, den idealen Plan gibt es schon, aber die ideale Ausführung, den gibt es nicht. Und deswegen wirst du immer so einen Plan B in der Schublade haben müssen, also immer irgendwie flexibel sein müssen. Du musst flexibel reagieren können. Du musst halt dir halt überlegen, wenn du jetzt irgendeine Verletzung hast oder auch mal eine Erkältung, wie gehst du damit um? Wie baust du deinen Plan um? Was heißt dein Plan B an der Stelle? Wenn du auf dem Weg halt auch mal irgendein Wettkampfziel hast zum Beispiel und du das aus welchen Gründen auch immer nicht erreichen kannst, ne, dann suchst du dir halt eine Alternative. Was auch total unterschätzt wird, ist halt alternatives Training. Also sprich, wenn du halt nicht laufen kannst, aus welchen Gründen auch immer, kannst du vielleicht auch anderes Training machen und bleib trotzdem auf deinem Weg zum Ziel, einfach auf dem Weg, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das sind halt auch so Dinge, die halt einfach wichtig sind, um einfach flexibel zu bleiben und was natürlich auch echt ein Punkt ist, den kann man grundsätzlich sowieso empfehlen, aber sich mental mit dem Thema zu beschäftigen, also auch mit Mentaltraining sich zu beschäftigen und da auch mal so ein paar Techniken zu erlernen, weil tatsächlich, also wenn du schon nicht trainieren kannst, weil du zum Beispiel krank bist, Mentaltraining funktioniert in der Regel auch und ich meine, es reicht nicht nur, aber es hilft dir tatsächlich dann vielleicht später im Wettkampf doppelt und dreifach. Ne? Und das sind also Dinge, wo du immer sagst, wenn das Leben dazwischen kommt, dann dann gerate ich auch nicht in Panik, dann breche ich auch nicht das Ziel ab. Ne? Das ist auch so etwas, es gibt ja oft die Mentalität ganz oder gar nicht. Ne? Also wenn das nicht so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe, dann mache ich es lieber gar nicht. Und das ist halt, wenn du gerade so den Weg gehst, den wir aufgezeigt haben, der halt unter anderem auch vielleicht ein ganzes Jahr beinhaltet, ja, da kommt irgendwann irgendwas dazwischen. Das ist einfach ganz normal und das gehört auch dazu. Und das muss einem klar sein und dann ist das auch kein Problem.
Okay. Das waren jetzt die sieben Schritte, wie man es Step by Step machen kann. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal noch schnell drei Beispiele, wie das am Ende aussehen kann. Einfach um vielleicht das Ganze nochmal so ein bisschen grob zusammenzufassen. Und vielleicht mal kann er anfangen mit dem ersten Beispiel.
Ja, also ich fange an mit dem Beispiel vom 5-Kilometer-Läufer oder von der 5-Kilometer-Läuferin zum Halbmarathon. Ja, die Ausgangslage ist also entsprechend klar. Man kann 5 Kilometer am Stück laufen und das Jahresziel könnte sein, den Halbmarathon zu finishen. Also wichtig auch, wenn man bei 5 Kilometer erst ist, dann sollte das Ziel vielleicht nicht höher gestellt sein, als den Halbmarathon zu finishen, weil das ist dann schon ein enormes Ziel, weil man die Distanz mehr als vervierfacht, die man laufen will. Da sollte es dann nicht nur um irgendwelche Zeiten gehen, sondern ums Finish gehen. Um das zu erreichen, wie gesagt, es ist mehr als die vierfache Distanz von dem, wo man gerade steht, muss man auf jeden Fall Zwischenziele setzen und sich einen klaren Weg definieren. Und da haben wir aktuell eine super Lösung für, denn wir haben gerade das Dreifach-Bundle im Angebot. 10-Kilometer-Kurs, 15-Kilometer-Kurs und Halbmarathon-Kurs. Und das wäre auch ein super sinnvoller Weg zu sagen, okay, mein erstes Ziel auf dem Weg zum Halbmarathon sind die 10 Kilometer. Danach gehe ich auf die 15 Kilometer und dann bin ich soweit, dass ich den Halbmarathon angehen kann. Und das ist wirklich dann auch ein längerer Weg, aber über einzelne Meilensteine, worüber wir ja schon gesprochen haben, definiert, was halt super funktionieren kann. Unser 10-Kilometer-Kurs dauert 10 Wochen, der 15-Kilometer-Kurs dauert auch nochmal 10 Wochen und der Halbmarathon-Kurs dauert 12 Wochen. Das heißt, wir sind insgesamt, kann ich richtig rechnen, bei 32 Wochen insgesamt. Das heißt, das ist auf jeden Fall mehr als ein halbes Jahr. Das Jahr hat 52 Wochen. Keine Ahnung, wie viele Monate das dann genau sind. Auf jeden Fall länger als
ein halbes Jahr. Also das Jahr hat immer 12 Monate.
Ja, das weiß ich auch. Oh Mann.
Carsten wieder.
Ja, du hast gerade gefragt, das Jahr hat 52 Wochen. Ja, wie viele Monate sind das?
Wochen. Ich weiß nicht, wie viele Monate 32 Wochen sind.
Ja, aber also 26 als Wochen ist die Hälfte, ja.
Ja,
genau.
32 sind dann so 7,5 Monate.
Ja, dann rechnest du halt das, was wir gesagt haben, diese Zwischensteps, also auch diese Plateaus oder vielleicht auch eine Verletzung, dann bist du halt bei knapp ein Dreivierteljahr. Ne? Aber tatsächlich ist das auch der perfekte Weg. Ne? Also meine Empfehlung wäre da, sich eben genau diesen Weg maximal ein Jahr Zeit zu nehmen. Ne?
Was wissen wir, was hat jemand gerade den Preis parat, was das Bundle
kostet? Nee, das ist schlecht vorbereitet.
10, 15 und Halbmarathon?
Ich suche das raus.
Ja. Ganz schlecht vorbereitet, dieses Skript.
Komm, mach du weiter, wie werde ich denn schneller über 10 Kilometer?
Genau, also machen wir das zweite Beispiel. Das ist die 10 Kilometer Bestzeit. Also das ist ja auch so ein Thema, du läufst schon, also die Ausgangslage ist, du läufst schon 10 Kilometer, hast vielleicht noch nie so richtig auf Zeit das Ganze gemacht oder hast auch schon eine 10 Kilometer Bestzeit und willst die verbessern. Und dein Jahresziel heißt also 10 Kilometer Zeit verbessern. Und das heißt, du nimmst dir halt auch eine, da sind wir wieder bei den Punkten, ne? Spulst nochmal zurück, schaust nochmal an, dass du das auch richtig setzt. Und kannst dieses Ziel angehen. Da brauchst du jetzt auch nicht unbedingt vielleicht ein ganzes Jahr dafür, da würde auch ein halbes Jahr schon ganz gut passen. Und auch da hätten wir ein Bundle-Angebot, dass du unsere Kurse nimmst und wir haben einen schneller Fünferkurs. Der geht spezifisch darum, deine 5-Kilometer-Bestzeit zu verbessern. Denn auf dem Weg zu den 10 Kilometern brauchst du eben erstmal eine 5-Kilometer-Bestzeit und der Kurs startet auch mit. Erstmal startest du mit einem 5-Kilometer-Lauf auf Zeit, dann trainierst du 8 Wochen und dann machst du wieder einen finalen Check und schaust, wie viel du dich verbessert hast. Und das ist ein wunderbarer Kurs, um wirklich mal an seiner Grundschnelligkeit, an seiner Laufökonomie zu arbeiten und dort wirklich, wirklich eine gute Schnelligkeitsgrundlage zu legen. Und dann setzt du hinterher unseren 10-Kilometer-Kurs auf. Und bis dann am Ende, also wo du dann auch nochmal die Ausdauer gut trainierst, den Fettstoffwechsel gut trainierst und kommst dann am Ende ja, zu deinem Ziel. Und auch das ist dann zusammen schon über 20 Wochen, also um die 20 Wochen, die du dann damit trainieren kannst, also grob ein halbes Jahr, wo du das Ganze dann gut machst. Und ja, das ist das zweite Beispiel.
Also genau. Ich habe gerade auch geguckt, das Bundle 10 Kilometer, 15 Kilometer Halbmarathon kostet 99,99, wenn ich es richtig gefunden habe.
Richtig.
Ja.
Und das von Thorsten, das beschriebene, kostet 49,99.
Genau, also schneller Fünferkurs plus 10 Kilometer Kurs 49. Also das heißt, bei dem einen hast du ne, fast ein Dreivierteljahr für knappen 100 Euro. Bei mir sind es jetzt rund ein halbes Jahr. 50 Euro. Und dann haben wir noch ein drittes Beispiel. Carsten, warum ist eigentlich bei dir der Wiedereinstieg als Beispiel angegeben?
Das habe ich mich vorhin auch gefragt. Aber der ist aus einem anderen Grund hier als Beispiel drin. Ne? Weil das ist nämlich eine Besonderheit. Wir haben ja am Anfang gesagt, man soll sich ein A-Ziel setzen und dann soll man darauf hin trainieren und rückwärts planen und pipapo und hast du nicht gesehen? Jetzt ist es aber so, wir haben ja auch gelernt, es braucht gewisse Routinen und es braucht eine gewisse Zeit, um Gewohnheitsbildung zu machen. Und deswegen ist das Bundle, was wir euch jetzt hier vorstellen, tatsächlich ein bisschen abweichend von seinen Inhalten. Es geht darum, eben den von 0 auf 5 Kilometer plus den Dranbleiberkurs zu machen. Warum ist es ein bisschen abweichend? Weil eigentlich das Hauptziel sozusagen erreiche ich am Ende des von 0 auf 5 Kilometer Kurs. Ich bin dann 5 Kilometer gelaufen. Zum ersten Mal in meinem Leben oder vielleicht nach einer langen Verletzungspause. Und dann ist aber was Besonderes sozusagen, weil die Gefahr, dass man nach 8 Wochen genau in so ein Loch fällt, wie du es vorhin beschrieben hast, oder die Routinen noch nicht vollständig ausgeprägt sind, die man braucht, um kontinuierlich weiterzumachen, haben wir gesagt, okay, dann packen wir den Dranbleiberkurs sozusagen hinten dran. Also das ist dann quasi, man hat mittendrin ein Riesenziel schon erreicht und macht trotzdem dann relativ schnell weiter, um diese Routinen zu verfestigen. Also das Ziel ist nicht 5 Kilometer zu laufen, das A-Ziel, sondern das Routinen aufzubauen. Eine Routine aufzubauen, regelmäßig laufen zu gehen. Und das ist halt so ein bisschen anders wie das, was wir in diesen ganzen anderen Sachen jetzt beschrieben haben, wo wir konkret irgendwie wirklich Ziele hatten. Hier geht es wirklich darum, eine Routine aufzubauen und deswegen diese Kombination aus von 0 auf 5 Kilometer plus Dranbleiber. Und da gibt's, das gibt es gerade zum unschlagbaren Preis von gerade mal 20 Euro. Und wenn man sogar ein gedrucktes Buch in der Hand halten will, dann legt man einfach noch einen Zehner drauf. Und dann kann man auch in was echten physischen, in Hardware blättern. Und bekommt eben die beiden Kurse plus das Buch für 29,99. Und
das ist übrigens überhaupt kein Widerspruch, sondern es ist genau das, was Hanna ja eben gesagt hat, dieser Gewohnheitsaufbau, der halt länger dauert. Und es ist tatsächlich, also ich habe diesen Kurs damals auch entwickelt aus dem Feedback der Teilnehmer, weil die Leute halt regelmäßig nach dem Fünfer auf den Zehner gehen wollten und dann rausgefallen sind. Oder sie haben sich nicht getraut, weil sie einfach noch nicht so weit sind. Und deswegen ist das auch, also überhaupt kein Widerspruch, sondern es macht total Sinn, auch an einer bestimmten Stelle einfach mal innezuhalten und eine Routine aufzubauen. Genau darum geht's.
Ich habe ja nicht gesagt, dass es ein Widerspruch ist. Ich habe nur gesagt, ja. Er hat ein anderes.
Genau, er funktioniert halt ein bisschen anders.
Er tickt anders.
Anderes Ziel.
Er hat nicht diese Spitze so am Ende, auf die man so hintrainiert. Das hat er nicht. Genau, jetzt fassen wir jetzt haben wir schon über eine Stunde wieder über Ziele gelabert. Jetzt fassen wir nochmal die wichtigsten Themen zusammen. Also ein Hauptziel pro Jahr, das ist, glaube ich, jetzt hinreichend rübergekommen. Maximal 2, eher 1. Dann natürlich das ganze Thema mit Zwischenzielen, also setzt euch Zwischenziele, um immer wieder Leitplanken zu haben, Kontrollpunkte. Nutzt die Smart-Formel. Versucht eure Werte, eure Metriken ein Stück weit zu tracken, ohne dabei aber in totalen Perfektionismus zu verfallen. Also es geht A, nicht um die letzte Kommastelle und das Training hat trotzdem stattgefunden, auch wenn es vielleicht keine Metrik dazu gibt, die irgendwo aufgezeichnet ist. Also der Strava-Spruch, wenn es nicht auf Strava ist, ist es nicht passiert, der gilt nicht. Sondern mit gesundem Augenmaß bitte das Ganze betrachten. Und dann natürlich das ganze Thema, bleibt flexibel, denkt dran, nichts ist so beständig wie die Veränderung. Auch im Leben. Und das ist halt einfach, das gehört eben dazu, dass man immer wieder die Sachen anpassen muss und dass es eben nicht so perfektionistisch ein ganzes Jahr durchlaufen kann. Also wem sein Jahr läuft schon geradlinig, der werfe den ersten Stein. Und natürlich baut euer Supportsystem auf. Sucht euch Leute, Menschen, die euch unterstützen, die euch positiv beeinflussen. Lasst euch nicht runterziehen, weil irgendeiner in der Kaffeeküche sagt, naja, das schaffst du eh nie oder bist du sicher, muss das sein? Sucht euch Leute, die sagen, Mensch, ist das eine geile Idee, lass mal zusammen machen. Wie kann ich dich am besten unterstützen? Weil das sind eigentlich die Menschen, die man um sich haben sollte. Und nicht die elenden Querulanten und Neinsager.
Das davon, leider zu viele.
Ja, das haben wir in Deutschland eh gerade genug. Jammerlappen. Die von früh bis abends nur jammern.
Jetzt haut er am Ende noch einen raus. Ja. Okay, was soll ich tun?
Wie, was sollst du tun?
Na, was soll ich jetzt tun? Fangen wir mal damit an. Ach so. Also jetzt erstmal überhaupt, fang mal damit an, dass du überhaupt nicht damals Gedanken machst über deine Ziele, ne? Das ist nämlich auch so ein Punkt. Manche haben das noch gar nicht, ne? Also fang doch mal an, heute mal aufzuschreiben, wo stehst du? Was ist dein Jahresziel? Wähl dann vielleicht ein entsprechendes Bundle von denen, die wir hier vorgestellt haben. Wir haben noch ein paar andere. Schau mal unter www.ausdauerclub.de/Angebot. Dort findest du dann alles. Ja, und dann kannst du mit dem Training losgehen. Ne?
Genau. Und das Wort zum Schluss sozusagen, also denkt immer dran, der Weg ist das Ziel. Bundle kaufen. Aber noch viel wichtiger ist, das ist jetzt eine Aufforderung auch an unsere Community, schreibt uns doch mal eure Ziele für 2026 in die Ausdauerclub Facebook-Gruppe.
Und wenn du da nicht bist, schreibst du uns mal an support@ausdauerclub.de. Fände ich auch cool.
Genau.
Mal einfach zu hören, was unsere Podcast-Hörer so für Ziele haben. Fände ich total spannend, mal zu hören.
Was sind eure Ziele für 2026? Ja, das musste jetzt noch von mir kommen.
Damit. Ich kann immer nur mein Jahresziel sagen. Mindestens 200 Mal Sport. Das ist das A-Ziel. Das ist jetzt ein bisschen anders als das, was wir jetzt gerade erklärt haben, was ein Prozessziel ist und kein Ereignisziel. Aber ja, ist so. Und vielleicht kommt auf dem Weg noch ein Halbmal dann dazu, aber das kann ich jetzt noch nicht hundertprozentig sagen.
Ich bin noch nicht so weit, um über Ziele 2026 zu reden.
Carsten, musst du das dann ja nachliefern in
ich muss das nachliefern. Podcast.
Du hast ja jetzt gerade die Action Steps bekommen.
Genau, ich habe jetzt die Action Steps. Ich muss jetzt das Smart mal machen und dann.
Okay, passt nächste Woche fragen wir dich ab, ne? Alles klar.
Okay.
Gut. Dann bis zum nächsten Mal, oder?
Viel Spaß beim Ziele finden.
Ciao.
Ciao.